Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maron.
Deine Theorie, dass diese Zeit mit ihren Bedingungen und ihrer Isolation die Menschen auf sich selbst zurückwirft und dass das dann kreative Potenziale in den Produktiveren unter diesen Menschen entfaltet, siehst du die schon irgendwie, diese Vermutung, bestätigt?
Wenn man den Anbruch Aufrufzahlen Glauben schenken darf, ja, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber außerdem muss ich dazu sagen, es ist nicht nur meine Theorie, die hat Safranski ja auch geäußert im Gespräch, aber also ist jetzt auch nicht so exklusiv, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht. Du? Merkst du schon was?
Ja, was heißt exklusiv? Du weißt ja schon, in der Bibel steht ja, es gibt keine Sonne unter dem Neuen. Oder umgekehrt, auf jeden Fall von wegen Bibel und Produktivität. Okay, ist nicht das Produktivste überhaupt, Anbruchsachen durchzulesen, bei allem Lob, das wir uns spenden müssen, aber das nur zu lesen, da gibt es Fruchtbringenderes, oder?
Ja, zum Beispiel?
Naja, genau. Und zwar, was ich merke, Leute laden verstärkt, natürlich neben allen Sinnlosen, die immer noch hochgeladen werden, die ich auch gerne konsumiere, aber laden verstärkt sinnvolle YouTube-Videos hoch. Zum Beispiel Leute, die also Sprecher, hauptberufliche, offenbar, die es sehr gut machen, die jetzt sich Quarantäne gebunden sind an Ort und Stelle an ihre Scholle und ihr Mikro, lesen jetzt tagtäglich irgendwelche Boccaccio-Geschichten ein, die ich mir natürlich anhöre. Ja, und das, andere Sachen.
Klingt sehr interessant, das werden wir natürlich unten verlinken. Welche Sprecher genau, von wem sprichst du da?
Namen habe ich nicht gemerkt, aber ich habe gerade, bevor wir jetzt den Podcast angefangen haben, so eine 15-Minuten-Geschichte gehört, in der irgendwie die Moral von der Geschichte war, dass man aufs Land ziehen soll. Was du ja auch dann bald wohl die nächsten paar Tage machen willst, ne?
Ja, mal ein bisschen andere Wände sehen, weil was ich bei mir festgestellt habe, ist, am Anfang war Quarantäne sehr viel Lektüre und so, aber umso länger man drin ist, umso mehr Zeit verbringe ich am Computer mit sinnloseren Dingen, wie zum Beispiel Twitter. Und da habe ich auch nochmal festgestellt, meine Twitter-Follower, Mann, also da müsste man ja fast mal radikal ausmisten und einen neuen Account machen, wenn ich mir das so angucke.
Ja, bei dir sehe ich ja auch, dass, obwohl natürlich dein Projekt floriert, stagnieren, at best stagnieren deine Twitter-Follower-Zahlen, weil das nicht so ganz übereins geht, glaube ich, was dein Projekt heute darstellt und was deine früheren Fans erwarten von dir.
Das denke ich auch, und weil ich Twitter ja auch, ich Twitter ja nichts. Das ist ja nicht so richtig mein Medium. Ich glaube, also, ich habe noch so eine, ja bitte?
Bitte, stell deinen Scheffel nicht und also folgendes, du hast getwittert, sich über Soccer-Moms zu beschweren, das war anders. Für mich ist gerade zwei verschiedene Tweets, die beide sehr gut waren von dir. Der eine Tweet war, dass Soccer-Moms zu Disco-Remixes von Bella Ciao irgendwie dumm rumtanzen, braucht kein Mensch, oder?
Genau, ja. Und
absolut genial.
Dann als Lob dafür, dann postet jemand, retweetet das und schreibt dann drunter, Linksextremisten wünscht man das schon. Da denke ich mir, was mache ich hier eigentlich?
Naja. Aber von wegen Boccaccio und so, ich habe die Zeit auch sinnvoll, die übrige Zeit sinnvoll investiert. Und zwar mal wieder aktueller Stoff, was ja nicht ganz so häufig vorkommt, von Harald Schmidt im Stuttgarter Theater gesehen, wo er interviewt hat zwei junge Damen, die ein millionenschweres Startup im Bereich Tamponversand aus dem Boden gestampft haben. Und das habe ich doch sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht mein Kernthema, ja. Aber Hubert Burda ist bei denen eingestiegen, stelle ich mir so sehr cool vor, wie Hubert Burda vor ein paar Jahren.
Muss ich den kennen?
Bitte? Hubert Burda ist die einzige Hoffnung neben Baron von Fink für uns nicht-linke Deutsche.
Hubert, ja, muss ich mir erstmal angucken.
Abgesehen davon ist, darf man wohl auf seinen, ich guck mir, wenn die Freizeit ganz, ganz ostentativ dazu einlädt, dann gucke ich mir in relativ gutem Englisch gehaltene Heidegger-Vorträge von Jakob Burda, dem Sohn aus Oxford, an. Das geht auch gut ab.
Nicht schlecht. Also du denkst dir, wenn Heidegger Vorträge, dann bitte schon so exklusiv, dass das fast mit Heidegger nichts mehr zu tun hat. Weil auf Englisch über Heidegger lässt sich ja wahrscheinlich drüber streiten. Ne?
Ja, wenn man Heidegger fragt, sicherlich, ja. Aber anders, ich muss sagen, Sachen, die so krass sind, so gut, da halte ich nichts von dem Anspruch, auf einer würdigen Ebene drüber zu sprechen. Ich finde, über gewisse Sachen darf man entweder gar nicht sprechen oder halt vollkommen auf einer anderen Ebene. Ja, weil ich Es ist ja die alte Weisheit, warum sind Jazzkritiken so oft besser als die Kritiken zum Kunstlied oder Kritiken zu großen klassischen Werken? Oder warum sind die besten Gedichte am schwierigsten noch gut vertonbar? Weil wo schon sehr viel Gutes da ist, da kannst du nichts mehr dran machen. Ja? Was bringt es denn, wenn du die Perfektion in Melodie hast und da willst du dann noch irgendwie eine perfekte Rezension drüber schreiben? Das braucht kein Mensch. Ja? Mhm. Aber wenn irgendwas so halb gut ist, dann kannst du da irgendwie noch was drumherum machen, draus machen. Und wenn was sehr gut ist, dann machst du entweder was vollkommen anderes damit oder gar nichts. Und deswegen finde ich Heidegger auf Englisch mal so für die Kids, finde ich ganz gut.
Ja, kann ich nur zustimmen. Deswegen ist für mich auch so eine sehr große Hürde, mal etwas über Heidegger zu schreiben, weil das für mich auch so ein bisschen der Unantastbare ist. Und da kann man sich im Prinzip nur verheben, wenn man Heidegger interpretieren will oder dann irgendwie auslegen oder so. Das hat er nicht verdient. Aber zurück zu den Tampons, was ich noch fragen wollte. Was
klar, dass du jetzt von Heidegger wieder ablenken willst auf die Tampons. Aber mach ruhig.
Ja? Was fasziniert dich daran genau? Dass Schmidt, also Harald, abgesehen von Harald Schmidt, ja, die Idee, Tampons zu versenden, oder?
Es gibt ja wenige Leute, die heute irgendwie jung sind und irgendwie so halbwegs aus sich was anderes darstellerisch machen können als so ein Motivationscoach oder Fitnesstrainer oder wie komme ich bei Frauen an Trainer, ja, was peinlicherweise auch einige Leute aus Schnellroda abonniert haben. Wenn ich die auf YouTube stalke, dann haben die da so abonniert, wie komme ich besser bei Frauen an.
Naja, ja, aber hätte man doch auch vermutet, oder nicht?
Leider, ja, aber egal, auf jeden Fall, wie war die Frage nochmal, was finde ich daran gut? Also, genau, ich frage mich auch bei uns beiden, wir sind irgendwie einigermaßen, jetzt sorry, ich muss es so sagen, wir sind einigermaßen cool eigentlich. Warum haben wir diesen Blog? Okay, das kann dieses Blog?
Diesen bin ich für, ob das jetzt ja, richtig diesen, weiß nicht.
Ja, genau, der Blog, das kann so bleiben, ja. Aber warum machen wir nicht irgendwie noch was Startup-mäßiges nebenbei?
Hab ich mir auch schon mal gedacht. Also dieses Startup, wo du dann irgendwie so Geld reinkriegst, was man ja irgendwie dann auch noch sinnvoll einsetzen könnte, genau. Und habe ich mich auch schon mal gefragt, Ideen hätten wir sicherlich, könnte man einiges entwickeln. Ich hatte ja auch, bevor diese Blog-Idee, hatte ich mal eine andere Idee für ein Startup und war da auch schon im fortgeschrittenen Stadium, also jetzt in der Planung zumindest, aber habe mich dann dagegen entschieden.
Was man zu Jakob Burda noch sagen muss, keine Angst, wir kommen auf die Tampons wieder zurück gleich, was man zu Jakob Burda noch sagen muss, er hat immer in den Heidegger-Vorträgen und generell in jedem Vortrag, den er hält, streift er sehr hart immer wieder Friedrich Kittler, von dem er so eine Art Fanboy ist. Wie vertraut bist du mit dem Werk der Gebrüder Kittler?
Gar nicht. Und ich frage mich, wieso kommt er denn von Heidegger auf Kittler? Wo ist genau der Zusammenhang?
Also kennst du Kittler doch so gut, dass du glaubst, dass da kein Zusammenhang zu Heidegger sein könnte?
Ich kenne ihn so oberflächlich, dass ich mich fragen würde, wo ist der Zusammenhang? Ist Kittler ein Heidegger-Jahner?
Naja, also Kittler hat...
Also nur weil man von Ontologie spricht oder so, ist man ja lange noch nicht wie Heidegger. Na, das ist ja jetzt nichts Exklusives.
Ja, aber das ist auch so eine gute Satzstruktur. Nur weil man X ist, man noch lange nicht Y. Komm, wir machen mal... Jeder formuliert mal so ein paar Sätze mit der Struktur.
Sollen wir? Ja, fang mal an, ja.
Nur weil man in der SPD ist, muss man sich noch lange nicht einen übel riechenden Topf von Brühe über den Kopf gießen.
Wer hat das denn gemacht?
Lanz hat das doch 100.000-fach gesagt und irgendein krasser Typ hat es zusammengeschnitten und Rolf Schilling hat es vor ein paar Tagen retweetet. Das ist echt eines der lustigen Videos, die ich kenne.
Wieso? Okay, also du bist damit. Ist das von vor kurzem oder wie?
Nee, der Zusammenschnitt ist schon ein halbes Jahr alt. Der Retweet ist verkürzt, aber es ist echt lustig. Guck's dir mal an. Und die Follower, die es noch nicht getan haben, werden die wenigsten sein. Guckt's euch an und schreibt eure Reaktion in die Kommentare. Am besten auf Altgriechisch.
Aber apropos Markus Lanz.
Ich bin Fan von dem.
Das wäre mal eine Frage. Ich hätte nämlich vermutet, du musst eigentlich Fan von ihm sein, oder?
Warum vermutest du?
Er hat sowas, so eine positive Oberflächlichkeit, die zu dir passt.
Also ja,
so was Ungebundenes. Er ist so wenig meinungsstark.
Ja, man kann es auf ein Wort bringen, er ist Österreicher. Ne? Er kommt da irgendwie aus Südtirol her, wo jetzt gerade strikteste Quarantäne überhaupt ist, wenn du nicht gerade Wuhan noch oder so mit reinnimmst in dein Quarantäne-Kartenkalkül. Lanz ist Österreicher insofern, als Genau, er hatte da früher immer nur Sting und so Leute sitzen. Jetzt hat er das so gemacht die letzten Jahre mit seiner Show, dass es zur Hälfte auch eine Polit-Talkshow wurde. Hat es aber beibehalten, dass die Leute da eigentlich über Gott und die Welt reden und nicht nur über das Bruttoinlandsprodukt. Und was man ganz klar sieht, auch, dass da Gauland noch und andere Leute bei Lanz menschenwürdiger befragt werden als anderswo. Nicht so ganz im Kreuzverhör. Lanz ist natürlich, genau wie Maischberger, die auch im Süden, in München lang genug war, um nicht komplett Neo-Stalinistin geworden zu sein. Lanz und Maischberger sind, wenn du von Böhmermann ausgehst, die beiden eher am ehesten noch rechtsextremen Medienleute.
Ja, das hatte ich mir schon gedacht, dass das in deiner Theorie genauso passt. Ist unter diesem Kriterium auch Thomas Gottschalk in gewisser Weise rechtsextrem?
Aber sehr. Also Thomas Gottschalk hat natürlich eine Karriere daraus gemacht, relativ genau zu wissen, was geht und was nicht geht und was die Leute mehrheitlich hören wollen. Deswegen wird er sich hüten, das noch offener zu zeigen, als er es tut. Aber er hat da auch getwittert vor Jahren schon zum Thema islamische Feiertage und so. Leute, was macht ihr eigentlich? Wir sollten erstmal gucken, dass wir so ein paar andere Probleme in ähnlich gelagerten Bereichen lösen oder dass wir mal gucken, dass in der Türkei mal überhaupt irgendwas geht, bevor da ein christlicher Feiertag eingeführt wird für Christen und so weiter, ja.
Kannst du Thomas Gottschalk parodieren?
Wer kann das denn nicht?
Es ist leicht zu parodieren, fast so leicht wie Stefan Raab,
ja.
Oder?
Ja, aber Stefan Raab ist natürlich, bei Thomas Gottschalk ist es leichter, wir machen jetzt wieder mal nur Quarantäne im Audio-Podcast. Bei Stefan Raab, finde ich, braucht man irgendwie das Visuelle, man braucht die Hackfresse dazu, ja. Bei Gottschalk geht es auch ohne. Gottschalk sieht ein bisschen aus wie Schiller, ne?
Findest du, ja.
Doch, sehr, ja. Werden ja auch so heute noch Schillerlocken auf eBay verkauft und rumgereicht. Also Gottschalk auch ein Profil, er hat schon sehr viel von Schiller, ja. Mhm. Hoffen wir, dass seine Nieren besser in Schuss sind.
Das hoffen wir. Ja. Jonas, und sonst, wie laufen so deine Korrespondenzen in der Quarantäne? Auf Hochtouren? Du erzählst mir, du bist ja sehr aktiv, wenn ich das so verfolge. Du schickst ja jetzt wirklich fast jedem, der Rang und Namen hat, etwas. Kann man das so offen so sagen? Ja.
Mails gehen raus an den Prinzen von Preußen, an Stephen King, an den Dalai Lama, an Nina Hagen. Ich bin natürlich on the road, wie man so sagt, in meinem Mail-Postfach und manchmal winkt mir jemand zurück, schickt mir was zurück. Aber das wird in Zukunft wird das auf Anbruch alles feinsäuberlich präsentiert und gefeiert werden, was wir da alles aushacken. Es soll keine Anspielung auf Lutz Hacker sein, diesen ehemaligen Saar-Vorstand, SPD-Typen, der jetzt sagt, die Abspaltung oder der Ausschluss des Saar-Landesverbandes kommt viel zu spät. Es ist kein wichtiges Thema, aber die Überleitung war schön, ne?
Wunderschön. Du hattest mir eben noch eine Sprachnachricht geschickt, wenn wir uns ja jetzt hier schon auch unterhalten. Was hattest du genau gemeint mit einem Fragebogen, den man als Kategorie einführen kann? Können wir jetzt auch hier diskutieren, eigentlich warum nicht, ne?
Ja, genau, Fragebogen und zwar.
Was genau deine Idee da? Also, wie stellst du dir das vor? Ein Fragebogen zu Autoren oder zu Gästen sozusagen?
Genau, man kann mit Autoren gerne anfangen, damit die Autoren mal so ein bisschen der breiteren Öffentlichkeit, die sich hoffentlich ja noch rumgruppiert, um dieses ambitionierte Projekt, um diesen Autoren mal ein bisschen was zu entlocken. Und zwar jede Publikation, die einigermaßen was auf sich hält oder die irgendwie gelesen wird von interessierten Intellektuellen, hat irgendwann mal oder irgendwo dieses Fragebogen Ritual implementiert. Ja, der berühmteste ist der FAZ-Fragebogen. Dann gibt es auch bei Eigentümlich Frei in der Endeinbandseite so einen Fragebogen, immer mit für das jeweilige Heft charakteristischen Fragen. Ja, gepaart natürlich mit ganz normalen Fragen, die man immer stellt. Ja, wie heißt du, wer bist
aber,
du?
Aber Fragen an wen? Also Autoren aus dem
Heft? Autoren aus dem Heft, ja. Aber damit wird man nicht über die Jahrhunderte kommen, sondern man muss irgendwann die Fragegruppe, Befragtengruppe öffnen für weitere Schichten, für wichtige Leser, für sonst interessante Leute, für Interviewpartner, dass irgendwer halt konfrontiert wird mit diesen speziellen Anbruchfragen. Können wir so ein bisschen der Fragebogenmäßig, Salomonmäßig aufziehen.
So hättest du es vorgestellt. Was wäre denn wohl eine Frage, wo niemand mit rechnen würde bei Anbruch? Was wäre denn eine sehr anbruchuntypische Frage?
Wie stehen Sie zum Tamponversand?
Ja, gut, aber wenn man dir Glauben schenken darf, ist die ja gar nicht so weit entfernt von uns. Also in deiner.
Ja, aber dafür hast du gesorgt, nicht ich.
Das stimmt wiederum. Aber ansonsten stellst du es schon so. Ja,
also ja, oder bilden Sie einen Satz mit Tamponversand und Stefan George. Das finde ich cool.
Meinst du, das wird jemand hinkriegen? Wem traust du das zu von den bisherigen Anbruch-Interviewpartnern? Überhaupt irgendjemandem?
Hultenreich.
Hultenreich, ja, der, das muss.
Ich glaube, der Hultenreich, der sagt selten am Tag Sätze, wo das nicht beides drin vorkommt. Der ist so cool, der ist daran gewöhnt.
Ja, den würde ich gerne sehr gerne mal treffen.
Machen wir mal.
Machen wir auch mal, ja.
Es gibt Leute, nein, die so als interessant gelten oder als große Nummern gelten, müssen wir auch abklappern, notgedrungen, Safranski und so, aber das ist die wirkliche Auszeichnung, dass wir zu Leuten kommen, weil wir einfach cool finden. Ja? Der Hultenreich hat das definitiv verdient. Denn ja. Er, absolut, ja.
Genau, genau, du bist heute quasi auch schon im Warm-up für eine Podcast-Folge, die du morgen drehst, habe ich gehört. Möchtest du dazu schon was sagen? Hast du dich darauf vorbereitet? Was erwartet dich da?
Na, natürlich bereite ich mich nicht vor. Ja,
das ist klar, ja.
Das ist doch Selbstachtung und so. Wenn mein Internet es zulässt, ja, denn Tano ist natürlich gebeten worden. Wie Leni Riefenstahl damals auch sagte, ich bin sehr gebeten worden, herzukommen. Aber wie Leni Riefenstahl hat Tano gesagt, sorry, ich war schon vor Hitler ein großer Star. Nee, hast du nicht gesagt, ne? Aber auf jeden Fall, Tano hat keinen Bock. Er will aufs Land fahren, er hat auch keinen Bock auf diese komischen, auf dieses libertären Gelaber von wegen der Nafri und so. Da ich schmerzlos bin, sage ich, okay, setz mich rein, laber durch.
Ich hab's ja schon gemacht.
Klar. Nie zweimal in denselben Fluss oder Podcast. Genau, ne? Klar. Auf jeden Fall, ich war noch nie da, deswegen mache ich es einmal in denselben Podcast und ich finde die eigentlich verglichen mit dem, was es sonst so gibt, die Jungs von der Grauzone. Ich habe sehr spät erst gecheckt, wie multifacettenreich der Name ist. Ich dachte erst, oh cool, hier Kraut und German und Crowdfunding und Kraut, aber das ist ja auch ein Wortspiel mit Grauzone, das habe ich sehr spät erst gemerkt. Naja, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich habe mich immer gefragt, ob sie diesen, also den Namen, ob wegen dem Kürzel genommen haben. Wahrscheinlich auch schon, ne?
KZ halt.
Ach so, ja, KZ kürzen das ja ab. Ja.
Naja, aber KZ, das weißt du ja, das ist eigentlich, dass die Nazis sich das widerrechtlich angeeignet haben, das Kürzel. Müsste eigentlich, das ist normalerweise müsste das KL heißen.
Genau, ja.
Aber
warum sich das angeeignet? Habe ich neulich, glaube ich, noch drüber gesprochen, weil ich hatte neulich auch mal wieder so einen kurzen Hitler-Fimmel, als ich abends im Bett lag und habe da so diese N24-Sachen mal wieder geguckt und die größten Panzer und so. Und aber manchmal hat man das ja, da möchte man abschalten, einfach mal dicke Panzer sehen.
Ja klar, könnte fast nachts auf DSF laufen, ne? Die dicksten Panzer. Naja, auf jeden Fall, wo waren wir? Grauzone, Panzer? Nee, sag mal, was war
das? Eigentlich Thema? Da, wo wir immer waren. Das Thema war Fragebogen. Davor. Nee,
wie kamst du auf Panzer nochmal?
Grauzone? Weiß ich nicht.
Also ja, genau. KZ.
KZ,
ja.
Genau.
Normalerweise muss es KL heißen. Himmler hat es ja, glaube ich, dann geändert zu KZ, weil es härter klingt. Das erzähle ich immer jedem. Deswegen tut es mir leid, wenn ich.
Wahrscheinlich jetzt, hast du es mir auch erzählt. Ja,
wahrscheinlich. Also. Ich erinnere mich noch sehr gut an, es gibt da so oft so Umfragen, wenn irgendwie so hellwache SWR-Redakteure dem deutschen Endverbraucher an seinem Bildschirm zeigen wollen, wie nachlässig die historische Bildung in den Schulen läuft. Dann sieht man so ahnungslose 17-Jährige aus ihren Freundesgruppen in der Fußgängerzone und fragt die, wer war eigentlich Amon Goeth und so, ja. Und dann sagen die, keine Ahnung. Und dann sagt der SWR-Redakteur, schrecklich, die ganze Nazi-Zeit ist vollkommen vergessen und wir haben alles falsch gemacht, ja. Und da hat eine coole 17-jährige, Shisha-rauchende, Fingernagel-verlängernde, hier, wie das auch immer heißt, sich gemacht habende Typin, hat dann gesagt, ja, war voll schlimm damals und die Leute wurden ins Kfz gesteckt. Und das ist natürlich schön für unsere grüne Anti-Auto-Lobby, dass der Zusammenhang endlich mal hergestellt wird. Ja? Ist mir deutlich zu selten eigentlich. Mhm.
Kennst du dich mit Panzern aus? Kennst du Panzer beim Namen?
Wenn dann ganz von fern noch früher aus diesen Kartenspielen, ne?
Ah ja, die hatte man immer. Aber es gibt ja so Leute, die kennen sich mit Panzern aus und mit Schlachtenverläufen und so. Da weiß ich ungefähr gar nichts. Den einzigen Panzer, den ich kenne, ist der schwere Gustav. Und ich glaube, der zählt nicht mal als Panzer, sondern als ist einfach eine eigene Kategorie.
Ja, schwerer Gustav, dicke Bertha und so.
Genau, die kennt man ja.
Ja, ich würde aber sagen, das hatte jeder in seinem Geschi-Leistungskurs oder in der Geschi-Klasse irgend so Jungs, die immer ganz genau wussten, wie die genauen Wasserstände in der jeweiligen Schlacht waren. So Katalaunen, wie heißt das bei Hannibal da? Cannae und so, ja, wussten die immer genau, minutiös konnten die Schlacht verlaufen. Aber eigentlich ist es ja so, bei jedem historischen Ereignis, was nicht gerade Kultur ist, du wartest, bis es vorbei ist, liest nicht jeden Tag irgendwelche Berichterstattung in der Tageszeitung, sondern liest irgendwie einen Monat danach, wenn überhaupt Wochenzeitung oder direkt irgend so eine große Aufarbeitung, wo ganz grob steht, wer hat angefangen, wer hat gewonnen und so. Aber sogar das ist ja teilweise umstritten. Ne? Und dann reicht es auch. Aber da mehr zu wissen, das sind schwarze Löcher, muss man nicht rein investieren.
Nee, das denke ich allerdings auch. Das waren aber komischerweise immer auch die Leute, die dann im GCLK die guten Noten hatten, die dann sowas wussten, Schlachtverläufe, und hätten gesagt, ja, hätte Hitler hier 3 Minuten später nach rechts verschoben und so, dann wäre das anders ausgegangen und so. Diese Diskussion kennt ja jeder.
Aber also, mich gerade erinnert, so wie du das gesagt hast, ja, aus dem Hintergrund müsste Hitler schießen. Ah, Hitler schießt. Tor, Tor, Tor.
Weltmeister.
Rahn, ja. Die Rechte an diesem Rahn. Weißt du, wer die Rechte an diesem Rahn, an dieser Rahn-Aufzeichnung hat?
Nee.
Ehemaliger deutscher MdB, Jahrgang 39, grün.
Keine Ahnung, wer, weiß ich nicht.
Hans-Christian Ströbele, weil der, glaube ich, verwandt ist, so neffenmäßig oder so, mit diesem damaligen Kommentator Herbert Zimmermann.
Mhm. Ja, erzählt also er auch. Also schießen jetzt ist,
ja.
Erzählt er öfter, ja, wie das, nicht schlecht, ja. Aber jetzt das haben wir immer so, den Namen Ströbele mal drin.
Könnten ja, eben, vielleicht bei Ströbele, der hat sowas Krasses und erzählt es jedem, ja. Das ist genauso, wie wenn Safranski eigentlich jedem längst hätte erzählen müssen, Heidegger Schneegestöber, ja. Da finde ich, ist Ströbele deutlich pflichtbewusster mit seiner Anekdotenkrassheit umgegangen.
Mhm. Also er hat das oft erzählt, ja. Ich hab wenig von ihm gesehen, ja. Wie findest du Ströbele? Hast du eine Meinung dazu? Wen findest du cooler, Ströbele oder Fischer?
Ja, ist natürlich beide widerlich, aber natürlich Fischer ist ja, Fischer widerlicher als alles ist, geht Ströbele natürlich eher noch, ja.
Findest du wirklich? Ich weiß nicht.
Fischer ist widerlicher als alles andere, oder?
Ja, aber unterhaltsam. Das ist also so eine Comicfigur, die irgendwie...
Das auch ein bisschen ist schon. Ja, könnte irgendwie
mit dem Doppelkinn...
Donald Duckwelt sein, ja.
Mhm. Ja, klar. Also, absolut. Aber ja, sonst natürlich widerlich. Volker Beck allerdings für mich der Schlimmste aus diesem Kreis. Und zwar, weil er eine Internetseite mal hatte oder hat, die hat er Backstage genannt. Und wer das macht, mit dem muss man nie wieder reden.
Erstens das. Zweitens haben für die guten Namen über Beck eh noch die anderen gesorgt nach seinen Skandälchen. Da gab eine coole Szene so Anfang 2016, da war in einer Talkshow mit Frauke Petri. Frauke Petri wirkte dann nicht so ganz gut. Sie haben sich sehr gezofft. Das war bei Phoenix unter den Linden oder so, wo man nur eins Mann gegen Mann ist oder Mann gegen Frau oder halt Beck gegen Frau, um es mal so zu sagen. Ja. Auf jeden Fall war Frauke Petri bestimmt so ein bisschen böse. Dann hat gedacht, muss das sein? Aber sie hatte Glück. Tag danach kam raus, Beck hier, Meth und so, und der war vollkommen weg vom Fenster, ja. Und da haben wir die Medien, zumindest so rechte, böse Medien, ihm den Spitznamen verpasst, in Anlehnung an Macbeth, Meth Beck.
Mhm. Findest du das witzig?
Nö, aber besser als Mac, wie war das? Backstage. Besser als Backstage.
Backstage finde ich, geht gar nicht. Ja. Und wo wir gerade schon bei solchen Leuten sind, hatten wir auch noch nicht im Titel, wie findest du Michel Friedmann? Interessante Frage,
den finde ich total krass und gut. Aber ich habe oft schon erzählt, ja. Auch im Podcast schon.
Was? Im Podcast haben wir schon mal mit ihm in einem Podcast gesprochen?
Kositzer.
Ganz am Anfang, ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe neulich noch mal was mit ihm gesehen und da ist mir aufgefallen, er schafft es, so die größten Banalitäten in so eine Betonung zu setzen, als wäre das jetzt irgendwie eine Erkenntnis. Dann sagt er so, in den Kriegsjahren von 1941 bis 1945. Und er sagt dem gegenüber das so, als wenn er denkt, aha, das wusste ich noch gar nicht. Und ich glaube, darin liegt seine große Stärke.
Das ist ein wahnsinniges Talent auch, ja. Subjekt, Prädikat, Objekt. So wird ein Satz gebildet. Und so weiter. Und ich, boah, krass, der Typ, das ist ja besser als die Ringparabel, ne? Also ich bin ganz großer Fan von dem. Der hat Musikgeschmack. Ich bin ganz sicher, klar sagt er, oh, gegen rechts kämpfen und so weiter, aber gibt auch so 20 Jahre alte Videos von ihm, der war selber mal im CDU-Bundespräsidium, wo er sagt, oh, die hessische CDU ist so schlimm rechts und so, aber der ist kein politischer Typ, der will einfach nur ein bisschen Spaß im Leben, der weiß, dass es für ihn auch leider mit den großen Sachen vorbei ist, seit seinem kleinen Problemchen da, von daher, der ist
mir
total sympathisch, ja.
Mit Kokain das Problemchen, meinst du?
Ja, klar.
Das war auch ein medialer Skandal, dass er Koks, ne?
Ja. Hat er Gauland auch drüber geschrieben. Er wundert mich, dass das nicht Leute irgendwie rauskramen und da Gauland so ganz frühen Antisemitismus schon unterstellen, ja? Weil Gauland da schon noch geschrieben hat, naja, klar, zweite Chance und so, aber muss immer so ehrlich sein, wenn es nicht gerade Friedmann gewesen wäre, hätte danach keiner eine zweite Chance bekommen.
Ja, Christoph Daum hat keine gekriegt.
Ich kann mir leider vorstellen, dass Christoph Daum dir sympathisch ist, was ich nicht sympathisch fände.
Doch, ich finde ihn, also, na, was ein Part, ja doch, doch, vielleicht sogar, ja. Ich finde ihn sehr lustig.
Nervt er einfach nur. Wer ist dein Lieblings-Bundesliga-Trainer aller Zeiten?
Werner Lorand.
Kenne ich Werner Lorand. Also bitte.
Weißt du, was das Geilste an Werner Lorand ist? Ich habe das nämlich neulich mal geguckt und Werner Lorand hat jetzt mittlerweile ein ähnliches Doppelkinn wie Joschka Fischer und wohnt auf dem Campingplatz und macht Fußballtraining mit kleinen Jungs auf dem Campingplatz. Wenn das mal keine Karriere ist.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Erinnere mich ja an Die Camper, diese Serie, wo
genau
der
eine... Genau so ist das, ja.
Ja, ja, ja. Wie, der Benno oder wie der hieß, ja. Schrecklich, dass man sowas noch kennt.
Ja, gut. Hast du sowas, Lieblingsfußballtrainer? Also, Lorenz ist schon weg.
Nee, ich fand immer sehr geil früher, also allein schon... physiognomisch, der sah so aus wie ein Schweizer Heimatschriftsteller oder wie so ein Scotland Yard-Kommissar. Also auch der Name und so.
Ja, das ist
immer sehr krass. Ja.
Und ich weiß nicht, wieso ich halte. Also Ottmar Hitzfeld wird auch, der wird auch, denke ich, einen gewissen Bildungsgrad haben. Ich habe da keine Indizien für, aber er wirkt so, auch wie er sich gibt, und der wird nicht ganz blöd und ungebildet sein.
Das nicht, und Fußball, gerade Fußball Trainertum ist ja auch eine Branche noch, in der der Linksextremismus nicht ganz so Fuß gefasst hat wie sonst. Über alle Felix Magath hat sich schon die Ehre gegeben bei Tichy, ne?
Habe ich auch gehört. Ja, die Frage ist, wann er bei Anbruch auftaucht. Aber noch eine Sache, die man bei Fußballtrainern gut beobachten kann, ist vielleicht zum Beispiel Jupp Heynckes. Der sieht, seitdem ich dir denken kann, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, sieht der aus wie jemand, der 60 ist. Und das, finde ich, passiert bei Fußballtrainern oft. Die sind schon immer alt und die werden auch nicht älter. Und Hitzfeld auch so jemand und Heynckes auch.
Ja, gut, klassisches Beispiel, George Clooney, finde ich, stimmt auch, ja. Da denkt man auch immer noch, irgendwas um die 50 würde wohl sein, ne? Dachte man auch schon vor 30 Jahren. Ebenso früh ergraut wie auch einige Fußball, um wieder den Schwenk zurückzumachen, Fußballtorwart Nikopolidis gilt ja als der George Clooney des Fußballs, weil der auch so früh ergraut ist. Naja, auf jeden Fall, du hast recht, was Jupp Heynckes angeht, der ist auch sehr sympathisch. Natürlich, Jupp Heynckes ist auch einer der wenigen öffentlichen Figuren neben Ursula von der Leyen, die sich heute noch trauen, die Frisur von Stefan George aufzutragen.
Naja, aber wenn man bei uns, bei Anbruch auf die Über uns Seite guckt, da hat jemand aber auch die Stefan George Frisur aufgelehnt, ne?
Aufgelegt. Fool of Fontil.
Ja.
Nicht ganz, aber schon, es geht sehr in die George Richtung. Aber ja, nicht auch. Ganz. Ja.
Mhm. Was wollte ich jetzt noch?
Hast du das Fool of Fontil begriffen, verstanden?
Nein. Ich könnte jetzt lügen und ja sagen, dann würdest du es mir auch trotzdem nochmal erklären, aber ich sage ehrlicherweise nein.
Man hätte dir die Lüge aber geglaubt, weil du ja, ich hoffe, du hast es nicht gelöscht, in der ganz frühen Anbruchphase, vielleicht 2017 schon, 2018 auf Insta, irgendwann mal Fontil Abbey in der Skizze von John Martin gepostet hast,
ja.
wo William Beckford drin wohnt.
Es hatte irgendwo ganz zu sagen, geklingelt, ja. Und eben. Das Bild, jetzt kenne ich es auch. Es ist schwarz, es ist ja. So eine Skizze, ne? Es
ja,
ist nicht genau, koloriert, genau.
Ja. Hat so sehr was Huibu-artiges, wenn der Christoph Maria Herbst den Hattler spielt. Übrigens, also das war's gar nicht, du, sorry. Aber kennst du dieses Interview zwischen Harald Schmidt und Christoph Maria Herbst?
Ich glaube nicht, nee. Ich muss übrigens auch,
sorry, ja, bitte du erst, ja.
Lee. Ja.
Ja, also das muss wirklich jeder, auch du bitte, und die meisten Zuhörer werden das kennen. Wer das nicht gesehen hat, der hat nicht wirklich gelebt.
Ist es so gut?
Ja, finde ich schon.
Ich habe neulich ein Interview gesehen, ein ganz frühes, Harald Schmidt mit Barbara Schöneberger, und habe dann gedacht, Mann, die sah ja aber richtig gut aus. Das war mir gar nicht klar.
Mir
lohnt sich auch.
Ich finde die sehr gut. Die hat auch einen guten Musikgeschmack.
Wir haben ja auch schon mal im Podcast.
Die hat es mal in den Titel schon geschafft. Ja, sehr gute Frau. Auch sehr kunstsinnig, sehr kultursinnig. Ihr Vater lebt noch, aber ist in Rente, glaube ich, Instrumentalist bei der Bayerischen Staatskapelle und so. Das heißt, ja?
Die Verbindung war bei mir gerade schlecht. Was ist der Vater?
Sorry, der Vater lebt noch, glaube ich, aber ist im Ruhestand. Der Vater von Schöneberger ist Instrumentalist bei der Bayerischen Staatskapelle. Also das ist schon ein guter Background, und sie hat auch.
Aber kannst du mir sagen, woher man das jetzt bitte weiß, was der Vater von Barbara Schöneberger macht?
Ja, entschuldige mal.
Woher weiß man das?
Ja, das. Warum fragst du mich das jetzt zu der Sache erst? Also man kriegt so viel mit im Leben, ja, und ich habe halt den Fluch, dass ich manches von dem mir sogar noch merke.
Mhm. Ja. Ja, ich habe die Frage zugeschickt bekommen, wann es denn endlich ein Anbruch-Interview mit Xavier Naidoo gibt.
Ah.
Und da habe wusste nicht, ob ich lachen sollte oder ob das ein Clickbait wäre, aber eigentlich geht der gar nicht, ne? Der ging eigentlich schon früher nicht.
Man muss differenzieren. Also musikalisch, finde ich, geht der.
Findest du? Da widerspreche ich auf jeden Fall, ja.
Die meisten Songs von dem finde ich doof, ja, aber ich finde, man darf keine zu hohen Standards heute ansetzen. Wer einen halbwegs guten Song gemacht hat, gerade in Deutschland, dann in deutscher Sprache, den kann man nicht ganz in den Boden treten. Und Zeilen aus Gold ist kein komplett schlechter Song. Xavier Naidoo an sich ist kein Unmensch oder so, aber wir wollen ihn auch nicht irgendwie zu übel behandeln, aber sympathisch ist er mir nicht wirklich.
Nee, ist er nicht, kann er nicht, ne? Also ja. Wenn Interview, dann endlich mit dem, dann endlich mit Glöckler, oder?
Da hast du dir wohl heute was mit Pierre M. Krause gegeben, ja?
Und das ist, also kennst du das? Wahrscheinlich kennst du es, ja?
Ja, ich kenne alles mit Krause.
Es ist einfach eine, es ist, also dieser Krause, man kannte den vorher, aber es gibt, also, es ist, mir fehlen komplett die Worte für diesen Menschen. Und das ganze Dokumentation oder was auch immer das ist mit Glöckler und Krause ist doch eine pure Vergewaltigung von Krause. Der kriegt ja einen mit nach dem anderen und kann sich überhaupt nicht wehren. Wie kann man denn so ein Beta sein? Also da,
ja eben, aber das kannst du ja auch irgendwie in die Todesanzeige schreiben. Vergewaltigt von Glöckler, ne? Naja, auf jeden Fall. Pierre M. Krause. Ist halt, wenn Leute so einen Wasserkopf haben, wie der, ist die Frage, was macht man? Geht man Flucht nach vorne? Geht man mutig damit um? Oder kämmt man sich seinen nicht ganz guten Haaransatz wie so ein Vollidiot drüber, ne? Das macht er ja. Naja, auf jeden Fall komischer Typ, der Krause. Was ich aber sehr geil finde, also Harald Schmidt hat es ja gemacht in seiner Show, wie das irgendwelche nicht ganz so hübschen Mädchen auf dem Schulhof machen. Sie holen sich noch viel hässlichere, damit jeder sagt, boah, guck mal, die geht ja doch noch, ne? Und Harald Schmidt hat sich dann in der Endphase als Sidekick so vollkommene Nulpen geholt, wie Bastian Bielendorfer, dass wir den nennen, ist eh fast schon, naja, egal.
Ich schaff das aber nicht, ne?
Ja, und Pierre M. Krause, was ich mal gut fand, wie Harald Schmidt den Pierre M. Krause angesagt hat. Denn Pierre M. Krause ist kein Hollywood-Name, aber Schmidt hat es so getan, als ob während der Ansage hat gesagt, jetzt kommt Pierre M. Krause. Und das fand ich ganz gut.
Ja, jedenfalls sehr schönes Video mit den beiden, muss ich sagen. Und Krause will ihm die ganze Zeit auch so mit, ja, Glück liegt nicht im Geld und so weiter und diesen ganzen Phrasen, die sowieso niemand glaubt, drückt er dem da auf die Pelle und Glöckler lässt sich da überhaupt nicht drauf ein. Ja. Sehr.
Cool finde ich, dass Glöckler eine ganz ähnliche Haltung zu Protestantismus, Katholizismus hat wie Mosebach, nur dass er es nicht ganz so gut begründen kann, ja? Mosebach fährt dann die krassen liturgischen Argumente auf und der Glöckler sagt, ja, die haben das ganze Gold rausgenommen und so, ja? Und
eigentlich ja, sagt er ja wörtlich so.
Ja, es ist ja dasselbe, ja? Übrigens, Mosebach, lass mich bitte hier das einmal kurz vortragen. Ich habe heute wieder mich geweidet an der Häresie der Formlosigkeit. Christus als Künstler.
Das hast du jetzt als Zitat daneben liegen, okay.
Ja, das habe ich nicht auswendig. Um Gottes Willen habe ich heute erst gelesen. Mosebach, wer hat mal gesagt, der Künstler Christus? Ich glaube, also er zitiert es von irgendwem.
Ist das die Stelle, wo Mosebach sich so auch über die ganzen Leute auslässt, die selber basteln und so, was alles so mit den 60ern, mit den 1960ern?
Ja, natürlich, so Mitmach und ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, wobei der Song cool ist, der müsste mal verjazzt werden irgendwie. Egal, auf jeden Fall, Oscar Wilde, der bei uns dafür, was er ist und darstellt, bisher deutlich zu selten vorgekommen ist im Podcast, aber egal. Oscar Wilde
hat mal
gesagt, Christus war der größte Künstler aller Zeiten. Dann hat Mosebach, als er das als junger Mensch zum ersten Mal gelesen hat, nicht wie wir, die warten bis wir 25 sind und das dann erst von Mosebach secondhand erfahren, was Oscar Wilde mal über Christus gesagt hat. Egal, auf jeden Fall hat Mosebach gedacht, ist doch Blasphemie, ist doch doof. Als Mosebach älter und weiser wurde und Büchnerpreisverdächtiger, hat er sich gesagt, Moment mal, Oscar Wilde hat irgendwie recht, obwohl das Ganze, was er so gemacht hat. Und zwar, Spätantike, Christus.
Kommt jetzt ein Zitat.
Mhm. Der Logos ist Fleisch geworden in der Zeit der späten Antike. Wir alle ernähren uns bewusst oder unbewusst bis heute aus dem unerschöpflichen Schatzhaus dieser Menschheitsepoche. Wir bilden, ob wir es wollen und wissen oder nicht, bis heute unsere Maßstäbe an den Werken der antiken Künstler und Schriftsteller. Aber die erstaunlichste Kunstleistung dieser Zeit hat keinen großen Urheber. Sie ist kollektiv. Die Fähigkeit der antiken Völker, die Gegenstände der Natur in eine Sprache der Kunst zu übertragen, eine höhere, zweite Natur zu schaffen, die aus der Anschauung der Natur geboren war und zugleich eine veredelnde Neuschöpfung darstellte. Und jetzt die krassen Fragen. Wer hat die griechische Säule erfunden? Wer hat als erster den aufrechtstehenden Menschen in diese zugleich abstrakte und durch die Schwingung ihrer Linien, ihr Anschwellen und Abschwellen auch wieder organische Form verwandelt? Wer hat aus den Blättern der Akanthusstaude das korinthische Kapitell entwickelt? Wer hat aus den gedrehten Ziegenhörnern der Opfertiere, die an den Pfosten der Opferstätten angebracht wurden, das ionische Kapitell gemacht? Und so weiter. So wünsche ich mir meinen Rallye-Lehrer, dass mal so Fragen gestellt werden. In genau dem Tonfall.
Ja, das war wahrscheinlich nicht der Fall. Also Mose...
Ich hatte Ethik.
Ja, wolltest du noch auf irgendwas hinaus oder das einfach vortragen?
Ich darf mal sagen, wenn ihr Zeit habt und was übrig für Stil und Intelligenz, lest Martin Mosebach, denn Martin Mosebach ist krass, was man nicht von jedem, der so tut, als wäre er Katholik, sagen kann. Stichwort Michael Triegel. So, das
ist ja... Ah, das war deine
Überleitung. Sag du mal bitte, was du von Michael Triegel hältst.
Also, ich glaube, das mache ich jetzt nicht, weil wir kennen diese Spielchen ja alle und auch alle, die zuhören, kennen das Spielchen ja schon, dass Jonas mich jetzt was fragt, damit ich sage dann meine Meinung dazu und dann sagt Jonas 10 Minuten seine Meinung dazu, was auch dein gutes Recht ist, weil du hast an Triegel viel auszusetzen, vor allem noch, also ich biete dir jetzt die Bühne, lass deinen Triegel-Bash freiem Lauf oder Bash-Triegel oder so.
Du hättest fast in jedem Fall das Recht, so zu agieren, nur in diesem nicht, weil ich ja von dir weiß, dass du Triegel gut findest.
Ja, ich finde Triegels Kunst nicht schlecht. Ich finde sie für zeitgenössische BRD, spätrepublikanische Kunst, finde ich sie sehr gut. Das muss man schon sagen, handwerklich und auch das Morbide da drin. Da weißt du, da habe ich ein höheres Faible für als manch anderer und auch gerade als die Christen. Ich weiß ja nicht, ob es da so viele gibt, aber... gefällt mir doch sehr gut, auch von der Stimmung. Aber deine Kritik war ja schon immer, auch bevor du deine persönlichen Auseinandersetzung mit Triegel hattest, dass die höhere Ebene, dass der Urgrund sozusagen in seiner Kunst fehlt. Möchtest du das zunächst ausführen?
Ich würde dich erst noch fragen, dass er irgendwie formal Sachen so malen kann, Leute, dass die nicht gerade wie Strichmännchen aussehen, da sieht ja jeder. Das muss man
ja. Ja, es ist aber, man muss aber schon bei ihm sagen, der Faltenwurf, es gibt dieses eine Bild, da hängt Christus am Kreuz und davor ist so ein, ich weiß es nicht, irgendwas, so ein Bettlaken oder so. Der Faltenwurf ist wirklich sehr, sehr gut bei ihm. Das ist mehr als einfach nur zeichnen können.
Das mag sogar sein, aber hast du denn noch in Erinnerung vor deinem geistigen Auge, was Triegel aus unserem deutschen Papst gemacht hat?
Ich sag dir das, wir können ja hier offen sein, ich habe das Bild nicht verstanden, das kann ich dir sagen. Also,
was gibt's da zu verstehen?
Also es ist ja dieses Papst, ich google es gerade mal eben sogar, dass du mir angucken kannst. Also es sitzt ja eben der Ratzinger sitzt da und hat dieses Schriftstück in der Hand, genau, ja. Und also was stört dich an diesem, die Perspektive, die, also ich finde die, also ja, sag du mal, ja.
Erstmal so als Grundfrage für dich, findest du, das sieht aus wie Ratzinger?
Man kann schon erahnen, dass er das ist, aber er ist auch, es kommt ein Jaschka Fischer durch, muss man sagen, leider. Und ich glaube, das wird ihm nicht gerecht. Dem Papst. Erkennst du ihn nicht? Gar nicht.
Der Triegel hat ihn ja zweimal gemalt, weil ganz offenbar irgendeine Partei dieser beiden, vielleicht auch beide, nicht zufrieden war mit dem einen Bild, sonst wäre das ja nicht nötig geworden. Er hat Ratzinger zweimal gemalt und keinmal getroffen. Ich finde es sehr schade, dass Triegel in seinem Wiki-Eintrag ein Bild drin hat, wo er mit Neo Rauch steht. Ich weiß ja, ob der mit Neo Rauch befreundet ist. Ich will es uns nicht mit Neo Rauch verscherzen. Aber ich kann über Triegel auch nicht irgendwie was Gutes sagen, nur weil ich jetzt Neo Rauch nicht so nahe treten will. Also, was der Triegel aus dem Ratzinger gemacht hat, da ist das, was die Titanic in ihrem Titelbild aus dem Ratzinger von wegen die undichte Stelle im Vatikan ist gefunden gemacht hat, nichts dagegen. Das ist das Titanic-Bild weitaus schmeichelhafter als das. Das ist doch, das hat sowas Schweinsgesichtiges.
Ja, das ist ja dem Joschka Fischer, den ich meinte, ja. Die Pausenbacken, ja, und die Nase.
Schrecklich, das ist schon schrecklich, schrecklich. Triegel, ich war in einer Ausstellung in Erfurt. Mit Rolf Schilling.
Ganz kurz noch bitte, weißt du, wie Ratzinger sich zu dem, der damalige Papst, geäußert hat zu dem Triegelbild?
Ja, was soll man doch sagen? Ich meine, der Ratzinger, der rennt da sein Leben lang rum in der Stadt, wo er wirklich richtige Maler da hängen hat. Der weiß auch, jetzt kommt halt irgend so ein Triegel und der muss gute Miene zum geschmacklosen Spiel machen. Ja, der Ratzinger hat ihm aber wohl gesagt, ach, so etwas läppisch begrüßend, ach, Sie sind mein Raphael. Ja, wie Goethe halt damals zu Mendelssohn so gesagt hat, ach, du bist mein David und so, ja. Aber Ratzinger ist ein Mensch von feinem Humor. Raphael weiß, dass Ratzinger weiß, dass Raphael ungefähr das ist in der Malerei, was Mozart in der Musik ist. Ratzinger gilt ja als Mozart der Theologie. Und Ratzinger weiß auch, dass wenn er über Triegel sagt, Sie sind mein Raphael, dass das nicht mehr nah genug an der Realität ist, um als Adelung aufgefasst zu werden, sondern eher als feine Ironie. Ja.
Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Triegel seine Stärken sicherlich eher in Gegenständen hat und meiner Meinung nach im Faltenwurf und solchen Dingen. Aber darum geht's ja auch jetzt gar nicht. Aber man muss doch nochmal sagen, auch wenn ich gerade dieses Passbild, aber die Perspektive ist irgendwie auch komisch von dem Stuhl, finde ich.
Es ist alles vollkommen abartig. Ich würde sogar sagen, Triegel ist der Enzensberger der Malerei. Der Enzensberger ist ja nicht so, dass er nichts könnte, sondern das sind Leute, die wissen, okay, ich habe die Mittel, irgendwas zu tun, und rennen dann wie der geköpfte Störtebäcker, rennen durch ihr Leben und fragen sich, ja, was tue ich jetzt eigentlich mit den Mitteln, mit denen ich was tun kann? Und wenn man sich die Frage stellt und die nicht aus den tiefsten Gründen deines eigenen Herzens oder von Gott dir eingegeben beantwortet werden kann, dann entstehen so Bilder wie die vom Triegel. Und ich bin sicher, Sebastian Hennig wird mir zustimmen.
Wird er bestimmt in den Kommentaren, der ist ja immer da, wird er bestimmt. Okay, weil es gab aber doch noch eine andere Ebene, auf die du Triegel, oder noch auf welcher Ebene du noch etwas gegen Triegel hast. Möchtest du die auch noch vorbringen oder muss ja, das
reichen? Das würde vielleicht zu viel verraten, oder?
Nee, du kannst ja
ich sagen, sag mal so, dass ich sag mal so, ja klar, wir haben ein krasses Projekt am Laufen mit Anbruch, dass man noch in der Aufwärmphase ist, ja. Und ich sag mal so, wir haben nicht nur Michael Triegel da angesprochen, gefragt, wir haben auch richtige Künstler gefragt. Und sogar wenn die richtigen Künstler...
Hennig noch nicht, oder?
Hennig ja, noch nicht. aber ich meine es richtige Künstler auch über die Malerei hinaus, ja.
Ja.
Viele richtige Künstler fanden das toll, machen mit. Andere, auch sehr große Künstler, bedanken sich für die Anfrage und sagen sehr plausibel, dass sie nicht wollen oder nicht können. Wie zum Beispiel Anne-Sophie Mutter. Meinen vollsten Respekt, die Frau an sich als Künstlerin und als Absagerin auch, wenn sie es so stilvoll und nett tut. Michael Triegel erkläre ich netter und freundlicher und ausführlicher als vielen anderen, um was es geht, warum wir ihn fragen und so weiter. Übrigens, ich hätte ihn nie gefragt. Du hast gesagt, was ist denn eigentlich mit Triegel? Ja, mir wäre der gar nicht ins Haus gekommen. Ja, das ist so, der hat sowas Durst-Grünbeinartiges schon äußerlich. Naja, egal. Auf jeden Fall, aber Triegel seitdem kommt gar nichts mehr, ja. Und wenn mir so große Leute, also wenn Anne-Sophie Mutter immerhin noch absagt, wenn größere Leute als Anne-Sophie Mutter positiv antworten, dann ist Michael Triegel nicht der richtige Mann, gar nichts mehr zu sagen.
Das stimmt. Und wenn wir gerade schon dabei sind, es gibt auch noch jemanden, der wollte da nicht mitmachen, den ich auch grauenhaft finde, der ein viel zu hohes Standing hat. Den Namen kannst du jetzt noch nennen.
Matusek?
Ja, Matusek. Also wenn man ja, da auf seinem YouTube kann... Ja, bitte?
Wobei der, glaube ich, auch gar nicht genau gerafft hat, um was es da geht. Der ist ja auch, man will niemanden beleidigen, ja, aber es gibt Leute, die sind dem, was gerade um sie herum passiert, gewachsener als der Matusek, oder?
Ja, wenn ich da auf einen YouTube-Kanal gehe, dann denke ich, ich bin in der, also, da ist, glaube ich, alles vorbei bei ihm. Komplett, ist einfach, glaube ich, durchgeknallt, ja.
Also ja, durchgeknallt, aber ich, sehe das mit Sorge, dass viele Leute ihren Radar dafür, wer eigentlich durchgeknallt ist und wer nicht, irgendwie eingebüßt haben. Also teilweise werden Leute ernst genommen, wo ich doch denke, da reicht doch unter normalen Menschen wie uns, reicht doch ein Blick, um zu wissen, dass da nichts mehr geht.
Ja, und das müsste bei ihm der Fall sein. Und deswegen sage ich ja, der hat ein viel zu hohes Standing für das, was er eigentlich sagt und macht.
Absolut, absolut, ja.
Also Triegel, auch wenn er jetzt, genau, sollte jetzt Triegel antworten und schreibt dann, lieber Maron, tolle Idee und alles, würdest du sagen, gehen Sie oder würdest du nochmal reinlassen?
Also wer uns was schickt, was wir haben wollen, kann ich gucken, wie es aussieht und gucken, ob was, also in die krasse Endauswahl unter den ganz wenigen, die wie Heidi Klum sagen würde, dann ein Bild bekommen. in die schafft das ja eh nicht. Ja? Aber wenn er irgendwann in den großen Band rein will mit der Sammlung dessen, was wir da sammeln, vielleicht, wenn er es unaufgefordert jetzt noch schickt, wenn er es tut, ist es mir egal, wenn er es nicht tut, auch, was er noch malt, ist mir egal, was er sonst so macht, ist mir egal, war er auch schon vorher, nur du hast mich nochmal dazu ermuntert mit ihm.
Naja, ich war jetzt auch nicht der größte Triegel-Fan.
Das will ich ja gar nicht vorwerfen. Du hast es nur so mal als Idee, hast du recht, als Idee hingeworfen, man könnte doch mal, ja. Und schon diese Hinwerf-Idee wäre mir nie gekommen. Aber Neo
Rauch, aber dir ist die Hinwerf, ja, vielleicht geht das jetzt auch zu weit. Ja, die Hinwerfidee Axel Krause ist dir auch gekommen.
Das ist wahr, aber das leugne ich auch nicht.
Ja, aber ich habe das ja auch nicht geleugnet, aber Axel,
ja, aber stehst du auch Krause, nach wie vor. Axel Krause als Typ ist doch irgendwie immer noch besser als Michael Triegel, oder?
Ja, das stimmt schon.
Ja.
Auch seine Kunst ist auch besser. Sie ist anders natürlich.
Das würde ich sogar sagen, obwohl ich von der Richtung natürlich viel eher zu Triegel tendiere, aber der macht, der vergällt einem das so sehr, dass ich wirklich auch sagen würde, lieber hänge ich mir einen Krause auf.
Ja.
Naja.
Ja, und dann noch.
Ja, okay.
Ja, eine Frage vielleicht noch. Du hast da ja viele Leute kontaktiert, viele haben was zurückgeschickt, manche nicht. Hast du von einer Person, die was zurückgeschickt hat, hast du dich richtig gefreut und dann machst du es auf, guckst es dir an und bist schwer enttäuscht. Ist das schon vorgekommen?
Das ist erstmal eine sehr gute Frage, wie so bürgerliche Leute immer sagen, wenn sie erstmal überlegen müssen. Also Kompliment dafür, Tano.
Ich sehe.
Ja,
ja, was bitte siehst du erzähl grad? Mal weiter. Erzähl mal weiter.
Muss mal gerade gucken. Gefreut. Gefreut und dann gedacht, ich habe mich zu früh gefreut. Sowas meinst du, ja. Lass mich überlegen.
Ja, genau.
Eigentlich. Nee, also es ist zwar sehr unterschiedlich, was man da geboten bekommt, aber man schätzt es intuitiv schon ziemlich treffend ein, was man geboten jeweils bekommen wird. Also die Leute, die krass, wo man sich denkt, das wird bestimmt krass sein bei denen, ist auch eher so. Und die anderen, bei denen ist es auch eher anders. Ich überlege nochmal gerade. Aber eigentlich glaube ich, also Telkamp zum Beispiel, sehr krass, hätte man erwartet, war auch so.
Aber zu viele Namen wollen wir jetzt auch nicht nennen. Ne?
Eben, ja.
Aber was ich gerade gesehen habe, ich habe nämlich nebenbei Axel Krause bei Google eingegeben, bin dann zufällig auf einen Artikel vom Handelsblatt gekommen und sehe, dass die ein Foto von uns verwenden, von Axel Krause, was wir gemacht haben, was die einfach für einen ihrer Artikel nutzen und darunter schreiben, Axel Krause, Fotoanbruch.
Dann würde ich mal sagen, Tano, lass mal die ganz dicken Anwaltspanzer anrollen.
Na, da haben wir ja einen in petto, den werde ich das mal, also... Das
aber
geht ja
hallo,
nicht.
Lass uns sie mit Tampons von Hubert Burda Media bewerfen, bis sie bluten.
Genau. Aber das nur nebenbei. Also das geht, naja.
Ja,
ich denke mich aber auch nochmal. Das möchte ich gerade auch noch in diesem Kontext erzählen. Wir hatten ja ganz früh in Anbruchzeiten so ein Relle als Erste quasi ein Interview mit Krause, was dann auch ganz gut war und so. Und hatten auch eigene Fotos gemacht und waren dementsprechend aber die Einzigen, die gute Fotos von Krause hatten. Und dann hat uns die Zeit angeschrieben, ob die ein Foto haben können. Dann haben wir gesagt, ja klar, aber latzt ordentlich. Dann haben die gesagt, ja, machen wir. Und dann haben die das Foto genutzt und haben einfach nicht wie abgesprochen Anbruch drunter geschrieben. Also haben einfach verschwiegen, woher sie das haben. Und haben uns nur einen Bruchteil von dem gezahlt, was sie eigentlich hätten zahlen müssen. Also, liebe Zeit, ganz schlechter Stil. Und nicht nur in den Beiträgen. Das wollte ich noch mal einmal loswerden für manche, die es interessieren könnte.
Ja, aber das Gute ist ja, wie sich dann die Blätter wenden und die Dinge drehen. Das ist so ein bisschen so ein hitlerartiges Moment, ja, dass Leute einen später irgendwie um irgendwas anwinseln, die früher die Macht gehabt hätten, einen auszuweisen. Gibt's ja das schöne Gedicht Die Kindheit des Helden bei George. Männer, die die Schulter rücken hinter ihm, ihn schmähen und schelten, werden einst vor seinen Zelten sich in Angst und Ehrfurcht bücken und so weiter. Das wird ja auch so gehen, Tano, wenn du mit Anbruch mal richtig über diese Kulturlandschaft drüber walzt.
Ja, das, ja, ich weiß nicht, ob Walzen überhaupt das ist, was passend zu uns wäre, ne?
Was wäre denn das passendste Gartenarbeitsbild für uns?
Na, ich bin ja so zivilisationsgeschädigt wie du. Ich kann im Garten ja nicht mal einen Salat erkennen. Von daher kann ich da mit solchen Vokabeln wie ich nicht dienen.
Ja, aber da kann ich eine tolle Anekdote erzählen. Ich sollte mal einen Salatkopf mitbringen für enge Verwandte und dann habe ich aber einen Wirsing mitgebracht und ich hätte es merken können, sagte man mir später, weil das sei ja viel schwerer als ein Salat. Das ist jetzt also heute meine Allgemeinbildung, seitdem Wirsing ist schwerer als Salat. Wer weiß das schon? Ich weiß es.
Wirsing, könnte ich dir jetzt aber auch nicht aus dem Kopf sagen, wie das aussieht.
Ja,
muss
eben.
Man aber auch nicht.
Ja.
Ich hoffe, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo man eh nur noch im Restaurant ist oder sich bekochen lässt, da muss man das sowieso nicht mehr wissen. Aber wird man sehen, ja.
Ja, eh, wie man in Österreich sagt, klar.
Ja. Passt eh, ja.
Passt eh. Übrigens, Mosebach, Christentum, Triegel und so weiter, so wirkliche Christen, Leute, die so tun, als wären sie Christen und Leute, die sagen, oh, schrecklich, das Gold ist draußen, wie Glöckler. Ich habe von wegen Quarantäne, man hat Zeit. Ich habe mir neulich angesehen, Glauben, Gläubige im Gespräch, Markus Söder im Christengespräch. Was lesen Sie in der Bibel, Herr Söder? Was ist Ihr Lieblingsdings in der Bibel? Ja, bei Trump war immerhin noch ehrlich genug, in seinen Antworten jetzt kaum zu verhehlen, nach dem Motto, ja,
ich habe reingeguckt.
Also Trump hat gesagt, ja, so, okay, er kennt die Bibel, aber keine Ahnung, ne? wie halt Trump ist, so erfrischend ehrlich. Ja. Und Söder hat gemeint, natürlich ist sein Lieblingsdings in der Bibel das Matthäus-Evangelium. Und dann hätte er nicht erwartet, Tiefschlag, wurde nachgefragt, warum? Und dann hat Söder gemeint, ja, Söder gemeint, na ja, das sind halt alle die wichtigen Essentials drin. Hat er auch so gesagt, ja. Ja, genau, fand ich aber auch sehr geil.
Ist mal, ist vielleicht der deutsche Trump, ja.
Das ist mein, wir wollen in den Himmel.
Nein.
In den Himmel heben wie Max Himmelheber, den früheren ökonomischen Autor, den du von Konrad Adam jetzt auch kennst, der die Scheidewege mitgeprägt hat, dieses Heft.
Da hat er auch mitgeschrieben, ne, der genau. Konrad.
Finde ich einen krassen Namen, Himmelheber, ja. Wenn Sie einen Ökologiebeitrag haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Himmelheber. Ja, an diesem Tenor oder Bariton, keine Ahnung, Franz Grundheber. So alle Heber, Weinheber, Hebernamen sind immer gut.
Das stimmt. Hättest du ja vorher eigentlich so einen auch als Pseudonym zulegen können.
Ja, was hätte ich denn heben sollen? Verheber.
Verheber hätte gepasst, ja.
Wahrscheinlich, ja. Heber. War schwierig. Was gibt's denn noch Gutes mit Heber? Stimmungsheber.
Na, der vielleicht. Das müssen andere entscheiden. Heber, ja.
Heber.
Das Glöckler. Weshalb ich dich eigentlich Glöckler ins Spiel gebracht habe. Was wäre eine Überschrift für den Glöckler-Interview mit Anbruch? Wie wäre die Anbruch-Überschrift mit einem Glöckler-Interview?
Bevor ich das beantworte, weißt du, wie die krasseste Überschrift ist, die ich jemals über Glöckler gelesen habe?
Nee.
Wirklich mal irgendwo stand. Zitat, Ärger um Kriegspanzer für Harald Glöckler.
Ja, das ist, rundet schön ab,
das, dieser Panzer. Ja. Ja, das ist so auf der nach oben offenen Sommerloch-Skala so richtig ein vollkommener Abschuss, ja. Genauso wie so Artikel wie setz dich hin, bevor du siehst, wie Anke Engelke ungeschminkt aussieht und so. Als ob man das nicht wüsste, dass man sich da lieber hinsetzt, bevor man das sieht, ja. Naja, auf jeden Fall Anbruchüberschrift für Harald Glöckler.
Interview.
Die Geburt der ästhetischen Renaissance aus dem Geist der Schwuchtelhaftigkeit? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas in
oder vielleicht, was ja. Ja, ich hatte an sowas gedacht, wie Rokoko ist ein Bestand, gehört zum Dasein des Menschen oder so.
Ja, oder wie sagt man denn? Nimm mal das so was ganz Sinnloses, Schönes, Rokoko-artiges.
Also, was soll das denn sein?
Irgendwas. So ein Zierelement, irgend sowas, ja.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, und das eben einbauen in so einen Satz, in so ein Harald Glöckler-Zitat, ein Leben ohne XY ist möglich, aber sinnlos oder so, ja.
Ja, genau, ja.
Richtiges Wort dafür finden, ne? Naja.
Wir werden da aber dranbleiben bei dieser Glöckler-Geschichte, da bin ich mir sicher.
Werden wir auf jeden Fall. Uns verbindet einiges mit ihm, was genau noch alles, müssen wir nochmal erklären, aber auch Musikgeschmack und so, da ist
ja
schon.
Ja, ich denke, nein, ja. Ich
sag. Wie, ja, was denn?
Nee, bitte weiter,
gut,
ja.
Gut, ja. Also, sicher, er ist irgendwie auf eine Art cringe, ja, aber er hat schon auch teilweise.
Er ist schlagfertig und das hatte ich ihm überhaupt nicht zugetraut.
Ach, das würde ich eher kritisch sehen, so gerade im Vergleich mit Lagerfeld und so. Auch lustig immer von.
Für heutige Zeiten.
Ja, klar. Aber so vor ein paar Jahren, als so große Artikel hochkamen, von wegen Harald Glöckler legt sich mit Karl Lagerfeld an, ja, weil er so ungefähr klang wie Erich Mühsam legt sich mit Rilke an oder so. Ja, also das fand ich auch mal sehr geil.
Ja. Aber warum legt sich denn Mühsam ausgerechnet mit Rilke an?
Weil das auch zwei sind, bei denen miteinander anlegen kein ganz passendes Wort für die Größenunterschiede sind.
Ace, oder? Also ist Rilke der
Rilke ist der Lagerfeld der Literatur, ja. Mhm. Aber Glöckler passt nicht so gut zu Mühsam, ja.
Nee, das stimmt. Mühsam sah auch eher aus wie ein Penner eigentlich, könnte man fast sagen.
Erich,
ne?
Mühsam.
Aber so sahen alle Anarchisten aus eigentlich.
Ja, Erich Mühsam sah aus wie Richard Demel.
Das und weiß Erich ich nicht. Richard Demel weiß ich nicht, wie der aussieht.
Ja, können ja alle googeln und sich davon überzeugen. Ja. Es gibt da dieses Revoluzzer-Gedicht, glaube ich, müsste vom Mühsam sein, über die Deutschen. Wie geht denn das noch, ja? Dass sie da irgendwie dieser alte Lenin-Spruch, ja, dass man keine Erlaubnis für die Revolution kriegt und es dann lässt. Hat Mühsam irgend so ein Gedicht, hat Mühsam, sehr Mühsam irgendein Gedicht rausgemacht.
Ja, aber werden sicherlich irgendwelche links-rechts-radikalen Zuhörer wissen.
Das denke ich doch, ja. Stichwort rechtsradikal. Heute ist der 1. April. Ich hoffe, das ist kein Scherz, aber heute ist ja ein gutes Interview erschienen auf Tichys Einblick von zwischen Georg Meuthen und Alexander Wendt. Alexander Wendt, dieser großartige Klonowski-Vertraute und Drogenabhängige. Auf jeden Fall,
Warum sagst du Drogenabhängige?
Drogenkundiges, oder?
Drogenkundiges, ja, ich habe sogar sein Buch, wo er über Alkohol und Drogen schreibt. Ist sehr gut. Ein bisschen untergegangen, ist, ja, glaube ich, bei so einem.
Aber man muss mal so ehrlich sein, wir sind ja voll für ihn, aber kundig ist immer eine Form von abhängig. Also das wird auch, ja, das werden auch Ernst Kantorowicz.
Aber ich glaube auch, um ehrlich, also ich glaube, er leidet auch unter Depression. Das ist, glaube ich, auch bekannt und das kann man auch sein, dass man das sieht. Genau. Also man weiß nicht, ob es nur.
Sieht eigentlich sehr interessant aus. Nee, ich meine nur, Kundigkeit immer eine Spielart von Abhängigkeit. Das sagt ja auch, das ist auch was Herr Kantorowicz zu Recht sagt und der Mann von Herrn Kantorowicz.
Ich wollte dir immer noch das Buch geben.
Okay. Klar, ja. Wenn der Verlag kriegt es nicht auf die Reihe, mir das zu schicken, ja. Egal.
Ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, ja.
Wer sich hauptberuflich mit Rechtsextremismus beschäftigt, so linke Rechtsextremismus-Experten wie hier Funke oder Quent oder so, ja, das ist immer auch eine Form von Psychopathologie und Abhängigkeit, ganz sicher, ja. Da kann man auch mal ein schönes Spiel machen, wirklich Rechtsextremismus-Experten aufzählen, die wirklich vernünftig und gut und nicht irgendwie ein bisschen einen weg haben mit diesem Thema, ja.
Gibt's dann nicht nur einen? Volker Weiß vielleicht?
Ja, der hat aber auch, der ist sicherlich normaler als die meisten, aber der ist also ganz, ganz, wie sagt man denn, ganz, so ein jugendsprachliches Wort für richtig im Kopf. Ganz,
Volker Weiß meine ich auch überhaupt gar nicht.
Sondern?
Ich meine, ich überlege gerade, wie er heißt. Ich fällt es mir gleich wieder, oder ich meine nicht Volker Weiß. Jetzt habe ich nämlich geguckt, wer Volker Weiß ist, und der hat definitiv einen Dachschaden.
Ah, nicht so sehr wie die anderen, aber schon, klar, ja.
Naja, aber was meintest du?
Ich hätte auch noch nach einem Namen suchen müssen, ja, aber es gibt bestimmt so eine knappe Handvoll von so Leuten, ja.
Aber apropos Hobby und zu nah dran sein, das hat Kubitschek mal über Weißmann gesagt, als Weißmann sich so von diesen ganzen Schnellruderleuten distanziert hat, dass das ironisch sei, dass gerade Weißmann das mache, weil der ja Faschismus als Hobby habe. Weil er hat ja diesen 1000 Bücher geschrieben, da über Hakenkreuze und Faschismus hier und da und so. Also ich glaube, da ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Naja, also wie kamen wir darauf? Und zwar Wendt Meuthen Interview heute Tichy. Und das finde ich sehr interessant, dass Meuthen mal als einziger seit Jahrhunderten aus dieser Partei mit offenem Visier und ohne Schaum vorm Mund einfach mal für alle sichtbar die Frage stellt, wäre das nicht klug, wenn wir jeder für sich weitermachen, anstatt auf so einem Pferd wie die zwei Tempelritter auf der Münze da zusammen zu reiten, wo jeder in andere Richtungen will. Ja? Und das ist eine sehr triftige Frage.
Du weißt ja, ich habe da eigentlich keine Meinung zu. Ich kann da sicherlich irgendwas so sagen. Ich habe das Gespräch auch nicht gelesen, aber was denkst du darüber? Was ist deine Meinung dazu? Du bist ja dann schon eher, wenn in eine Richtung, dann eher Meutenflügel oder Meutenlinie oder Richtung.
Ja, natürlich, aber
Doktrin, ja.
Ja, klar. Aber interessant ist ja auch, wenn ich es nicht wäre, was Meuthen vorschlägt, das lässt ja Raum für beide Seiten. Und Meuthen nimmt ja auch bestimmten Argumenten, versucht denen zumindest Wind aus den Segeln zu nehmen. Wenn nämlich Leute sagen, ja, wenn die Partei gespalten wird, dann ist entweder alles aus oder nur ein Teil kann überleben, wie wir ja sehen an sowohl eher liberaleren Gründungen, Petri Lucke, und auch an rechteren Gründungen, Poggenburg, das sähe man ja daran. Und dann sagt Meuthen vielleicht so ein bisschen durchschaubar, Schaum vor den Mund, ja, aber die heutigen Flügelleute sind doch andere, bessere Kaliber als Poggenburg, das wäre ja aussichtsreicher. Und auch er glaubt, die beiden Teile können wie so ein Regenwurm dann so ein zerschnittener beide gut gedeihlich weiterleben.
Glaubst du das auch?
Zumindest finde ich es mal interessant. Zumindest finde ich es mal sehr interessant, warum der Flügel das nicht glaubt. Ja? Weil unter uns gesagt, ich glaube das auch nicht. Also es gilt, glaube ich, dass ein Teil richtig weiterleben kann, und zwar der Meuthen-Teil. Denn natürlich braucht der Flügel viel eher Meuthen als umgekehrt. Und ich will endlich mal, dass die Leute das begreifen und einsehen. Und wenn die das einsehen, indem die es wirklich hart für sich in der Praxis an der Wahlurne einsehen, finde ich es noch geiler. Allerdings, wenn ich mich verheben sollte im Sinne von Grundheber, Weinheber und Himmelheber und Höcke dann 30% kriegen sollte und Ramelow nur 25%, würde ich auch nicht um die Verfassung bangen, sondern sagen, warum eigentlich nicht, ja? Ich bin nicht dafür, dass der Flügel irgendwie verschwindet. Ich sage nur, wenn hier irgendwer hoffen muss, dass der andere Teil dabei bleibt, dann der Flügelteil vom liberalen Teil und nicht umgekehrt, abgesehen davon, dass der sogenannte liberale Teil längst ein genügend rechter, freiheitlich konservativer ist.
Mhm. Klingt alles sehr durchdacht, du hast da eine starke Meinung, ist auch dein gutes Recht. Wenn sich die Zuhörer fragen, was habe ich da überhaupt für eine Meinung zu, mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich weiß, das ist dir immer unangenehm, ich mache es jetzt aber trotzdem. Kann gerne in der Druckausgabe ganz am Ende meinen Beitrag lesen, aus Idealismus ins Bordbistro. Wird er erfahren, was ich davon halte. Aber dafür müsste man unsere Ausgabe kaufen, kann man gerne machen.
Und dein Beitrag wurde ja sehr gelobt von Conny Adam, ne?
Ja, das ist natürlich überraschend, oder?
Ja, nicht? Aber das zeigt doch, dass du alle möglichen, also du bist das, was so für so Wahlstrategen, welche Bevölkerungsgruppen können wir einfangen? Du kannst publizistisch anscheinend so wirklich alles abdecken.
Naja, jetzt kurz vorm Ende, wir müssten eigentlich noch, wir haben ja gesagt, wir verlosen für die Kommentatoren letztes Mal was. Machen wir das? Weil wir sind jetzt noch nicht ganz am Sonntag. Oder schreiben wir das einfach da rein, dann in die Kommentare? Oder müssen wir irgendwas vorlesen? Hast du mal geguckt, ob was kam? Zur letzten Folge?
Nicht so ganz viele, aber schon wahrscheinlich gute. Ich habe die jetzt nicht mehr präsent. Hast du auch? Denn noch präsent?
Nee, ich habe auch nicht. Ich gucke jetzt mal eben, aber ich... Es ja, ist ja,
ich denke, heilige Sachsen, niemand braucht eure komischen Beutel. Das ist natürlich mit uns d'accord seiende Ironie, oder?
Denke ich auch, ja.
Ja, das spricht auch deine Antwort dafür. Da wird unter den vielen Likes sicher auch das heilige Sachsen sein für diese Antwort. Wer redet, ist nicht tot. Gucken wir nochmal, wer hat eigentlich da was geschrieben?
Naja, ist sonst, würde ich sagen, auch fast egal. So,
Ja, aber kennst du die Harry Potter Fortsetzung von Manfred Kleiner Hartlage?
Soll ich dir sagen, ich will die auch nicht kennen. Und okay, willst gut. du sie kennen?
Kennst du schon sie? Mal irgendwie aufschlagen? Also dazu ist Harry Potter interessant genug, dass ich sogar Manfred Kleiner Hartlage mal anfasse.
Wie findest du den Namen eigentlich?
Sehr krass. Also entweder Loriot oder schade, dass es keine Frau ist. Wäre perfekt mit dem Namen als Gleichstellungsbeauftragte.
Ja, weißt du, was Kleine Hartlage beruflich macht?
Macht er was beruflich? Das würde mich jetzt wundern.
Ja, der fährt Taxi in Berlin. Und ich weiß nicht, ob ich das durch Erzählungen weiß oder dass ich es weiß, weil irgendjemand mal in sein Taxi gestiegen ist. Ich hoffe, es war Letzteres. Ich weiß es aber nicht mehr.
Ja, aber du weißt doch, dass das Taxifahrer noch Großes werden kann. Vielleicht fängt dann Kleine Hartlage irgendwann mal einen Kosovo-Krieg an.
Ja, vielleicht. Aber wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht. Er ist auch schon ein bisschen aus dem Alter raus, ne?
Ja, ich könnte jetzt, ich sag da am besten nichts mehr zu. Ja.
Die Harry Potter-Vorsetzung kennen sie nicht. Sehr schwierig mit so Konvertiten, ja. Also der war ja wohl mal links und diese ganzen Leute, die schreiben, da, damals, als ich links war, ja, ob die jetzt der Fleisch.
Jetzt mal die Abrechnung.
Oder, ja, absolut widerlich, ja. Von wegen Konvertit, da schreibt der Schilling ja, dass der Weg das Ziel sei, wähnt, wer sich beschied, dass ein Schritt schon viel sei, glaubt der Konvertit. Dass das Leben Spiel sei, lehrt uns Heraklit. Mehr muss man dazu nicht sagen.
War das das Schlusswort?
Schon. Hast du nichts mehr? Du wolltest doch noch was erzählen zur Ausgabe, oder?
Nö, das war's eigentlich schon.
Na gut, dann lassen wir das Schlusswort stehen.
Machen wir, ja. Machen.